ARD Sounds.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und zum Krieg im Nahen Osten. Ich bin Astrid Korall.
Und ich bin Peter Hornung. Heute ist Freitag, der 31. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.45 Uhr auf.
Bei Donald Trump kann sich niemand wirklich sicher sein. Weder derjenige, den der US-Präsident als Freund bezeichnet, noch derjenige, der einmal von ihm schroff abgewiesen wurde. Diese Erfahrung haben auch die beiden Männer gemacht, die Trump diese Woche im Weißen Haus empfangen hat. Zum einen war das Israels Premier Benjamin Netanyahu und zum anderen der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Dem Freund Netanyahu jedenfalls schlägt seit längerem Trumps Misstrauen entgegen. Das Verhältnis der beiden hat sich wegen unterschiedlicher Vorstellungen im Iran-Krieg deutlich abgekühlt.
Und Zelensky und Trump, die haben sich nach dem Eklat im Oval Office im Februar 2025 mittlerweile angenähert. Was man ja auch nicht unbedingt für möglich gehalten hätte, wenn man das damals gesehen hat. Schon beim NATO-Gipfel in Ankara soll Trump zugesagt haben, dass die Ukraine Lizenzen bekommt, um selbst Patriot-Raketen herstellen zu können. Wobei er das gerade auch wieder in einem Interview mit der Financial Times in Frage gestellt hat. Er sei sich nicht mehr so sicher, ob er das erlauben werde, hat Trump da gesagt. Zitat: Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir hier Lizenzen vergeben. Trotzdem, das Verhältnis der beiden, Zelensky und Trump, ist tatsächlich besser geworden. Und dieser, sagen wir mal, Schlenker in Sachen Patriots kann einfach auch nur ein typischer Trump sein, damit sich auch Zelensky nicht so sicher fühlt.
Ja, ganz genau, Peter. Aber man muss auch sagen, einen Rauswurf musste Zelensky nicht befürchten, als Trump ihn am Dienstag am Rande der Trauerfeier für den plötzlich verstorbenen republikanischen Senator Lindsey Graham, der ja ein wichtiger Unterstützer der Ukraine war, als Trump also Zelensky getroffen hat. Wir kommen gleich mit dir noch darauf, was bei den Gesprächen im Weißen Haus herausgekommen ist, beziehungsweise überhaupt darüber bekannt geworden ist, denn klar, kleiner Spoiler, viel drang darüber ja nicht nach außen.
Genau, aber um noch kurz beim Wandel zu bleiben, bemerkenswert finde ich auch, dass selbst eingefleischte MAGA-Anhänger mit Blick auf die Ukraine umzudenken scheinen. Laura Luma, die ist dafür das beste Beispiel. Eine rechte Influencerin, islamfeindlich, rassistisch. Sie verbreitet Verschwörungstheorien. Und sie hat sich lange vehement gegen amerikanische Unterstützung für die Ukraine gewehrt.
Und diese Laura Luma schlägt auf einmal andere Töne an. Sie war nämlich in Kiew, hat auch Bilder von sich bei McDonald's in den sozialen Netzwerken gepostet. Vor allem aber hat sie die harte Kriegsrealität mit russischen Luftangriffen miterlebt. Und in einem Interview, das sie mit Ukraines Präsident Zelensky geführt hat, hat sie zugegeben:
Ich war jemand, der gegen die Ukraine war, der sehr viel russische Propaganda konsumiert hat, der Artikel für Russia Today geschrieben hat, was ich bereue. Und mir ist klar geworden, dass ich von russischer Propaganda getäuscht wurde und viele unwahre Dinge über die Ukraine geglaubt habe. Früher dachte ich, dass dies ein Land voller Nazis sei.
Das alles ist insofern relevant, als dass Luma als jemand gilt, der das Ohr des Präsidenten Trump hat. Und da gibt es durchaus die Hoffnung, dass sie ihn beeinflusst, sich stärker jetzt auch für die Ukraine einzusetzen.
Und das Wall Street Journal, das hat unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, dass Trump von Zelenskys Widerstandskraft, der ukrainischen Drohnenindustrie und den militärischen Erfolgen beeindruckt ist. Also möglich ist, dass Trump sich stärker der Ukraine zuwendet, weil er, wie wir es auch wissen, einfach Gewinnertypen mag.
Das bezieht sich vor allem auch darauf, dass die Ukraine es ja schafft, Russland mit Angriffen im Hinterland, hunderte Kilometer von der Front, mit sogenannten Deep Strikes empfindlich zu treffen. Und mit weitreichenden Waffensystemen wollen wir uns im Schwerpunkt dieser Ausgabe von Streitkräfte und Strategien beschäftigen, mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen, womit wir auch einem immer wieder geäußerten Wunsch einiger Hörerinnen und Hörer nachkommen. Es geht konkret um Technik, aber auch um die Frage, was kann die Rüstungsindustrie in Europa mittelfristig entwickeln und liefern? Welche Verträge wurden geschlossen und wo steht die Ukraine bei diesen Waffensystemen? Mehr dazu also gleich mit meinem Kollegen Achim Gutzeit. Aber zunächst, Peter, kommen wir wie gewohnt zur Lage und dem schon besagten Treffen zwischen Trump und Netanyahu im Weißen Haus. Wie ist das denn ausgegangen, beziehungsweise was ist darüber überhaupt bekannt geworden?
Nicht so richtig viel, aber wenn man den Worten der Beteiligten glaubt, dann war es irgendwas zwischen gut und super. Netanyahu, der hat nach dem Gespräch mit Trump gesagt, es sei eines der besten gewesen. Ein Gespräch voller Partnerschaft, voller gegenseitiger Unterstützung und eines gemeinsamen Verständnisses für das Ziel sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen besitzt, sowie für weitere Ziele. Was genau, hat Netanyahu aber nicht gesagt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, die schrieb auf X, das Treffen sei positiv und produktiv gewesen. Genauso übrigens wie das mit Zelensky.
Das klingt aber schon trotzdem so ein bisschen danach, als gäbe es da Unterschiede in der Wahrnehmung von Netanyahu auf der einen und dem Weißen Haus auf der anderen Seite.
Das würde ich auch sagen. Also in den vergangenen Wochen, da war das Verhältnis zwischen Washington und Jerusalem ja auch deutlich abgekühlt. Es gab Differenzen zwischen Trump und Netanyahu im Hinblick auf die Fortsetzung des Krieges oder ob der Krieg überhaupt fortgesetzt werden soll. Israel will den Krieg fortsetzen. Trump will im Grunde wohl eine diplomatische Lösung, auch weil jetzt auch zu ihm durchgedrungen ist, dass dieser Krieg und wie sehr ihm dieser Krieg innenpolitisch schadet. Und dazu passt auch eine Stichelei Trumps vor dem Gespräch diese Woche. Da hat er im Interview mit dem Sender Fox News es so dargestellt, als würde Netanyahu versuchen, ihn davon zu überzeugen, sich nicht vom Krieg gegen den Iran abzuwenden. Da ging es um Pickaxe Mountain, eine mutmaßliche Atomeinrichtung im Iran. Über die wollte Netanyahu Trump wohl informieren. Und da hat Trump gesagt,
I don't need Bibi to tell me that. Bibi's telling me that because he wants me to stay involved. We know exactly what's going on.
Also, da hört man genau den Ton. Ja, ich brauche Bibi nicht, um mir das zu sagen. Bibi erzählt mir das, weil er möchte, dass ich weiterhin involviert bleibe. Und wir wissen genau, was vor sich geht. Und alleine dieser Ton.
Ja, da scheint ja schon eine gewisse Genervtheit durch mit seinem früheren Lieblingspartner.
So klingt das, ja. Also es gab israelische Medienberichte, die das untermauerten, dass Netanyahu Geheimdienstinformationen vorlegen wollte über mutmaßliche Bestrebungen Irans, seine militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen. Auch dass Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei befohlen habe, auf eine Atomwaffe hinzuarbeiten. Netanyahu könnte diesen Medienberichten zufolge Trump gebeten haben, neue Angriffe auf Iran zu starten. Denn auch Netanyahu, muss man sagen, steht innenpolitisch unter Druck. Es gibt Wahlen im Herbst, im Oktober. Da wird die Knesset, das israelische Parlament, neu gewählt. Und da würde es Netanyahu wohl nutzen, wenn der Krieg gegen Iran weiterginge. Und vor allem, wenn er damit auch zeigen könnte, dass er weiterhin die Unterstützung Trumps hat.
Wenn man sich die aktuelle Situation jetzt einmal anschaut, da scheint es ja eher so, dass es nach den Plänen Netanyahus läuft, denn es ist ja nicht gerade ruhig im Nahen Osten.
Ja, und das liegt vor allem in diesem Fall an den Iranern wohl. Trump hatte Pläne für eine massive Eskalation des amerikanischen Militärschlags gegen den Iran vorerst zurückgestellt. Der Grund dafür, die Vorräte an Patriot, Abfangraketen und anderer Flugabwehrmunition. Die Amerikaner haben wohl die Sorge, dass eine Ausweitung des Konflikts die bereits geschrumpften Bestände des Pentagons an solchen Raketen gefährlich dezimieren könnte, weiter dezimieren könnte. Die New York Times, die hatte dazu recherchiert, im April schon hieß es, dass im Zuge dieses Konflikts bereits mehr als 1200 Patriot-Abfangraketen eingesetzt worden seien, Kosten pro Rakete 4 Millionen Dollar. Da war schon die Rede von einem besorgniserregend niedrigen Niveau und die New York Times, die beruft sich jetzt auf Militärvertreter, die sagen, die Lage habe sich seither noch weiter verschlechtert.
Also, um nochmal dezidiert nachzufragen, scheint es jetzt eher so, dass der Iran diesen Krieg am Laufen hält?
In diesem Moment ja, offenbar. Es hat ja zunächst so ausgesehen, als würden die Spannungen zwischen Iran und den USA wieder nachlassen. Und dann gab es einen Angriff der Iraner, der Revolutionsgarden, auf den US-Luftwaffenstützpunkt Al-Asraq in Jordanien. 7 iranische Raketen und 6 Drohnen seien abgefangen worden. Das haben die Jordanier gesagt. Iranische Medien, die den Revolutionsgarden nahestehen, Die haben diese Woche geschrieben, der iranische Angriff auf Jordanien, der habe gezeigt, dass das Regime in Teheran im Krieg die Initiative behalte und nicht zulassen werde, dass die Vereinigten Staaten die Einsatzregeln bestimmen. Und der Iran wollte mit seinem Angriff auf Jordanien, auf diese Luftwaffenbasis, wahrscheinlich auch signalisieren, dass er bereit ist, das Risiko eines umfassenden Konflikts mit den USA einzugehen, um eben auch die Kontrolle über die Meerenge von Hormuz zu sichern. Also, es geht darum, nach dieser Interpretation, die Kosten für den Konflikt auf amerikanischer Seite hochzutreiben, damit Trump einlenkt. Und es geht auch darum, das wurde jetzt wieder geschrieben auf iranischer Seite, dass die USA ihre Niederlage eingestehen sollen.
Dann schauen wir mal auf den Südwesten der arabischen Halbinsel. Die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz hatte zunächst eine Seeblockade verkündet für das Rote Meer und hat dann tatsächlich auch Öltanker mit Raketen und Drohnen angegriffen. Wenn die Houthis da eine solche Blockade aufrechterhalten könnten, dann wäre das wohl nicht nur ein Problem für die Saudis, oder?
Ja, das wäre ein weiteres Problem für die Weltwirtschaft und würde wohl auch den Ölpreis noch weiter hochtreiben. Saudi-Arabien ist der größte Rohölexporteur der Welt und dieser Export ist, wie wir wissen, durch die Blockade der Straße von Hormuz schon stark eingeschränkt. Die ist blockiert durch den Iran. Saudi-Arabien hat aber noch die sogenannte Ost-West-Rohöl-Pipeline und die führt eben vom Osten, also vom Persischen Golf, zum Roten Meer, zu einem Hafen dort, Yanbu heißt der. Und über den kann man bisher Öl exportieren, ohne die Straße von Hormuz passieren zu müssen. Wenn die Houthi jetzt aber das Rote Meer blockieren, dann wäre das nicht mehr möglich. Im Augenblick ist es so, ich habe das heute Morgen auch noch überprüft auf Schiffstrackern, die Ölexporte über Yanbu, die scheinen schon deutlich zurückgegangen zu sein. Es sind noch viele Tanker im Roten Meer, die unterwegs sind Richtung Suezkanal oder aus dem Suezkanal, aber das kann sich schnell ändern.
Und gleichzeitig suchen die Saudis selbst jetzt Verbündete, um diesen Seeweg zu schützen.
Ja, sie wollen eine internationale Koalition schmieden, um die Schifffahrt im Roten Meer vor Angriffen der Houthi-Rebellen zu schützen. Wie die genau zusammengesetzt ist, das wissen wir noch nicht. Es gibt angeblich Gespräche mit Dutzenden von Ländern. Dabei sein soll beispielsweise Kuwait.
Jetzt sprechen wir bei Streitkräfte und Strategien über den Krieg in der Ukraine und seit der Eskalation im Nahen Osten und im Iran auch viel über diese Konflikte. Und völlig isoliert voneinander kann man das ja nicht betrachten. Das zeigt auch ein Ereignis diese Woche, bei dem die Ukraine und der Iran aneinander geraten sind.
Ja, das war ein Angriff der ukrainischen Armee auf ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer. Dabei ist ein Iraner ums Leben gekommen, einer wurde verletzt. Präsident Zelensky, der hat diesen Angriff auch bestätigt und gesagt, sein Land habe Schiffe beschossen, die für militärische Frachttransporte mit iranischer Beteiligung genutzt worden seien. Da haben sich natürlich gleich die Russen eingeschaltet, die ja eng mit den Iranern verbunden sind. Das sei eine terroristische Attacke gewesen, schimpfte Kreml-Sprecher Peskow. Es gab dann ein Telefonat der Außenminister der beiden Länder, also der Ukraine und des Irans, Sibiha und Arakchi. Und das scheint vorerst auch deeskaliert zu haben. Aber dieser Vorfall zeigt natürlich, wie eng die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten verbunden sind. Vor allem eben auch durch die Achse Russland-Iran.
Und wenn wir jetzt mal auf die militärische Lage in der Ukraine selbst schauen, da gab es in dieser Woche wieder schwere Angriffe der russischen Armee, vor allem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag.
Das waren Angriffe mit Drohnen, aber auch mit Raketen. Die Ukrainer sagen, es wurden erneut zivile Ziele in einer Reihe von Städten getroffen. Eine Beobachtung, die man hier machen kann, ist, dass die russischen Streitkräfte zunehmend mit Raketen angreifen und weniger mit Drohnen. Der Hintergrund ist, die ukrainische Armee ist gut im Abfangen von Drohnen, aber zunehmend schlechter im Abfangen von ballistischen Flugkörpern, weil ihnen einfach die Abfangraketen ausgehen. Stichwort Patriots. Das ist eben eine ähnliche Entwicklung, muss man hier sagen, wie im Nahen Osten, wo den Amerikanern eben solche Abfangraketen ausgehen.
Und wenn wir jetzt auf die Seite der Ukrainer gucken, die haben ja zuletzt erfolgreich die Logistik der Russen angegriffen, gerade was den Treibstoff anbelangt. Da sind zum Beispiel Ölraffinerien getroffen worden, weit im russischen Hinterland. Und seit wenigen Wochen gibt es ein neues Ziel, Stichwort Whiteberries. Wir hatten schon in der letzten Ausgabe darüber berichtet. Aber Peter, das Unternehmen ist weiterhin Ziel ukrainischer Angriffe und der Schaden wird auch immer größer.
Ja, also Whiteberries, um das nochmal zu erklären, das ist sowas wie das russische Amazon. Das ist das mit Abstand größte und einflussreichste E-Commerce-Unternehmen in Russland. Die Gründerin Tatjana Kim, die wurde durch dieses Unternehmen zur reichsten Frau Russlands. Und Whiteberries, das ist nun Ziel eben ukrainischer Angriffe. Mehr als ein Dutzend Logistikzentren und Lager von Whiteberries wurden von der Ukraine attackiert, unter anderem auf der Krim, im besetzten Teil der Ukraine, aber auch in St. Petersburg zum Beispiel. Mindestens 10 davon sind ausgebrannt, ein gewaltiger Schaden. Es gibt eine Zahl, 2,2 Milliarden US-Dollar sei dieser Schaden, der entstanden ist.
Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das nicht zivile Infrastruktur, so ein russisches Amazon-Unternehmen? Warum greift die ukrainische Armee so einen Dienstleister, so ein Handelsunternehmen an?
Das ist an sich zivile Infrastruktur, ja, aber, das behauptet zumindest die Ukraine, sie wird auch für militärische Zwecke genutzt. Das ukrainische Militär sagt, über Whiteberries werden auch militärische Güter geliefert, sogenannte FPV-Drohnen zum Beispiel, die mit Sprengstoff als Kamikaze-Drohnen eingesetzt werden können. Dann Glasfaserkabel, damit steuert man diese Drohnen, aber auch zum Beispiel Panzerplatten und Schutzwesten. Aber trotzdem, so richtig überzeugend klingt das nicht. Es geht, glaube ich, eher darum, welche Bedeutung Whiteberries für die russische Wirtschaft hat. Zunächst ist es ein Unternehmen, das in den vergangenen Jahren immer näher an die russische Regierung gerückt ist, durch diejenigen, die an dem Unternehmen beteiligt sind. Aber man trifft auch durch diese Angriffe vor allem die kleineren Händler, die auf der Online-Plattform von Whiteberries unterwegs sind. Und damit schürt die Ukraine die Unzufriedenheit in der russischen Bevölkerung. Bei den Händlern, aber vor allem auch bei den Kunden. Man muss sich nur einmal die Whiteberries-Internetseite anschauen. Da gibt es wirklich alles an Konsumgütern, was auch wir so online bestellen können. Textilien, Haushalt, Kosmetik, Elektronik, alles Mögliche. Es gibt fast 100.000 Abholstationen in Russland. Das sind so kleine Läden, das sind Postämter. Man kriegt es überall, ja. Da kann man sich die Waren hinschicken lassen. Und eben, das sich schicken zu lassen, das ist in einem Flächenland wie Russland natürlich super wichtig für die Menschen. Jetzt nicht fürs Überleben, aber fürs Leben, fürs Lebensgefühl. Und durch so etwas, durch diese Angriffe der Ukrainer, kommt der Krieg natürlich noch viel näher an die Menschen in ganz Russland.
Der Krieg hat diese Woche aber auch wieder umliegende Länder erreicht. Es gab einen Raketeneinschlag in Polen. Was war da los?
Das war in einem unbewohnten Gebiet im Osten des Landes, so 80, 90 Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine. Da haben Anwohner erst einen lauten Knall gehört und dann hat man einen Krater entdeckt mit ungefähr 10 Metern Durchmesser. Der Regierungschef, der polnische Donald Tusk, der sagte, es sei ein russischer Marschflugkörper gewesen. Das sei ein sehr ernster Vorfall, aber es gebe absolut keinen Grund zu glauben, dass Polen das Ziel war. Hat da etwas abgewiegelt. Und er sagte, die polnische Luftverteidigung, die hätte diesen Flugkörper abgeschossen, wäre er von seiner Flugroute abgekommen und auf bewohnte Gebiete zugesteuert.
Jetzt war das aber nicht der einzige Zwischenfall, den wir in der vergangenen Woche gesehen haben, sondern auch in Rumänien gab es etwas Ähnliches.
Ja, da sind russische Drohnen in den Luftraum eingedrungen. Am vergangenen Wochenende war das. 3 davon wurden abgeschossen von rumänischen F-16-Kampfjets. Das war ganz im Osten Rumäniens, nicht weit von der ukrainischen Grenze entfernt. Rumänien sagt, das waren Shahid-Drohnen, wie sie das russische Militär gegen die Ukraine einsetzt. Das NATO-Mitglied Rumänien, das war ja lange Zeit sehr zurückhaltend und hat auch russische Drohnenüberflüge immer nur beobachtet, eigentlich fast toleriert. Doch da scheint jetzt die rote Linie wirklich überschritten. Rumänien hat scharf protestiert, auch beim russischen Botschafter in Bukarest. Und die rumänische Luftwaffe, die schießt solche Drohnen eben meistens inzwischen auch ab.
Dann wollen wir jetzt nochmal auf das Thema Sanktionen gegen Russland zu sprechen kommen. Wir haben schon vergangene Woche darüber berichtet, dass die EU ein neues, das 21. Sanktionspaket verhängt hat. Und jetzt sind die USA dabei, nach sehr langen Diskussionen, nach langem Warten, ebenfalls neue Sanktionen auf den Weg zu bringen, ein neues Gesetz zu verabschieden. Und das soll eben den Namen von Lindsey Graham tragen. Über den hatten wir ja eingangs schon gesprochen. Der ist ja jüngst verstorben und diese Woche beerdigt worden.
Graham, der hatte dieses Gesetz in den vergangenen Monaten vorangetrieben und ihm soll es eben deshalb auch gewidmet werden. Dieses Gesetz setzt vor allem bei Erdgas- und Ölexporten an. Damit finanziert ja der russische Staat auch den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und es berechtigt den US-Präsidenten, die 5 größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen, sowie die 5 Länder, die Russland am stärksten helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Das zielt unter anderem auf Indien, das ja ohnehin immer wieder im Fokus war in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren als Käufer billigen russischen Öls. Aber es richtet sich jetzt auch gegen China. Die Inder, die zeigen sich da meist ziemlich leidensfähig. Offiziell sagt man da relativ wenig in Neu-Delhi. Das habe ich immer wieder als Korrespondent auch gesehen. Und auch wenn man mit denen gesprochen hat, die waren da sehr zurückhaltend, wenn es die Amerikaner anging. Aber was China anbelangt, da ist sicher eine Reaktion zu erwarten. Und bisher war es ja so, dass Präsident Trump sich eher zurückgehalten hat, China für Energieimporte aus Russland unter Druck zu setzen. Aber Trump hat schon erklärt, er werde dieses Gesetz unterzeichnen. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis es in Kraft tritt. Aber das könnte dann im September so sein.
Sanktionen sind das eine. Das andere sind Vermittlungsversuche. Die USA wollen ja, nachdem sie sich sehr lange ja dem Iran-Krieg gewidmet haben, aber sie wollen jetzt wieder Vermittlungsversuche unternehmen zwischen der Ukraine und Russland. Und es hat sich offenbar Besuch in Kiew angekündigt, der bisher nicht dort war.
US-Präsident Trump, der hat in einem Interview mit der Financial Times jetzt angekündigt, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen werden. Präsident Zelensky, der hatte das vorher auch schon angedeutet. Es kommt also auch hier wieder etwas Bewegung rein.
Vielen Dank, Peter, für diesen ausführlichen Überblick über die aktuelle Lage im Nahen Osten und auch in der Ukraine. Und damit kommen wir zum Schwerpunkt unserer heutigen Ausgabe. Denn wir haben schon gehört, die ukrainischen Streitkräfte haben seit dem Frühjahr ihre Angriffe auf russische Ziele hunderte Kilometer hinter der Frontlinie deutlich ausgeweitet mit Langstreckendrohnen und Raketen, zum Beispiel Ölraffinerien oder, wie Peter eben berichtet hat, Lager des russischen Online-Versandhändlers Wildberries getroffen. Alles mit dem Ziel, Russland zu schwächen, und das zeigt auch, in welchem Tempo die Ukraine ihre sogenannten Deep Strike Capabilities ausgebaut hat. Auf diese weitreichenden Waffensysteme wollen wir jetzt genauer schauen mit meinem Kollegen Achim Gutzeit, der zu diesem Thema recherchiert hat. Hallo Achim.
Hallo Astrid.
Achim, beginnen wollen wir mit einem Blick nach Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz hat Anfang Juli erklärt, man habe am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von Deutschland gekauft und hierzulande stationiert werden. Zur Erklärung, Tomahawk-Marschflugkörper können für Präzisionsangriffe aus großer Entfernung genutzt werden. Und während Kritiker die Vereinbarung ein falsches Signal nennen und vor einer neuen Rüstungsspirale warnen, sagen Befürworter, damit schließen wir eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung. Achim, wird damit wirklich die viel zitierte Abschreckungslücke der Europäer geschlossen?
Also wenn Trump keinen Rückzieher macht, dann wohl schon. Die Frage ist aber angesichts des hohen Verbrauchs von Tomahawks im Irankrieg, wann wie viele für Deutschland geliefert werden können. Denn richtig ist, zurzeit haben die europäischen NATO-Staaten keine Systeme, die den Tomahawk ersetzen könnten. Aber da muss man dann auch unterscheiden. Wir reden von einer Tomahawk-Variante, die vom Boden aus startet, nicht von einem Flugzeug oder Schiff aus. Frankreich und Großbritannien haben ja als traditionelle See- und Nuklearmächte zwar seegestützte Marschflugkörper mit über 1000 Kilometern Reichweite, Aber wenn wir an Land und in Deutschland bleiben, dann ist da nichts. Das Neueste, was ich im vergangenen Jahr auf einem Truppenübungsplatz gesehen habe, war ein Vorserienmodell des Mars-3-Werfers der Firma KNDS. Das ist aber streng genommen Raketenartillerie mit einer Reichweite um die 300 Kilometern. Das weitreichendste System der Bundeswehr ist nach wie vor der Taurus. Der wird aber nicht vom Boden, sondern von einem Flugzeug ausgestartet und soll mindestens 500 Kilometer Reichweite haben.
Aber früher war das alles mal etwas anders. Wie so oft bei der Bundeswehr hatte sie mal Raketen mit hoher Reichweite. Ich denke da zum Beispiel an den damals so umstrittenen NATO-Doppelbeschluss im Jahr 1979.
Ja, Stichwort Pershing. Die konnte Ziele in über 1700 Kilometern Entfernung erreichen. Sie war aber Teil der nuklearen Abschreckung und damit eher das letzte Mittel als ein taktisches Einsatzmittel. Genauso wie der Marschflugkörper vom Typ Griffin mit 2700 Kilometern Reichweite. Aber eben nicht nur in Deutschland sind dann solche Systeme nach Ende des Kalten Krieges im Rahmen der Abrüstungsverträge verschrottet worden.
Kommen wir dann nochmal zurück zum Tomahawk. Der Kauf in den USA gilt ja eher als eine Art Zwischenschritt, weil mittelfristig die europäischen Staaten eigene Marschflugkörper entwickeln wollen. Jetzt gibt es ja unter anderem das Programm ELSA, European Long Range Strike Program, das am Rande des NATO-Gipfeltreffens 2024 in Washington beschlossen worden ist. 6 europäische Staaten, Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Schweden und Polen haben damals gesagt, wir wollen bei Langstreckenwaffen zusammenarbeiten. Was ist daraus geworden?
Ja, ELSA war, wie du schon gesagt hast, eine politische Ankündigung zur Entwicklung von Systemen mit über 2000 Kilometern Reichweite. Im Juni wurde jetzt bekannt gegeben, dass es mittlerweile verschiedene Arbeitsgruppen gibt dazu. Aber diese Ankündigung erscheint mir wenig konkret. Das, was man sonst liest, ist deutlich konkreter. Schweden zum Beispiel hat die britische Firma JKN Aerospace beauftragt, bis 2030 eine jetgetriebene Cruise Missile zu entwickeln mit bis zu 2000 Kilometern Reichweite. Großbritannien will außerdem Cruise Missiles bzw. ballistische Raketen mit 600 Kilometern Reichweite bauen. Und England und Deutschland haben im Mai vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass sie gemeinsam ein System mit 2000 Kilometern Reichweite entwickeln. Deutschland arbeitet auch mit Norwegen zusammen an einem seegestützten Flugkörper namens Supersonic Strike Missile mit über 1000 Kilometern Reichweite. Und Frankreich will erste Testflüge seines neuen seegestützten Flugkörpers Missile de Croisière Naval 2028 durchführen. Dazu muss man hervorheben, Frankreich hat da eine Sonderrolle. Dort sind 10 verschiedene Systeme in der Reichweite von 500 bis 2000 Kilometern in der Entwicklung. Und beim deutsch-französischen Ministerratstreffen am 17. Juli in Brühl haben zwar beide Seiten betont, dass sie jetzt auch beim Thema Raumfahrt zusammenarbeiten wollen. Aber eigentlich hatten Experten im Vorfeld erwartet, dass es jetzt konkrete Beschlüsse zum Thema Raketen gibt. Die hat es aber nicht gegeben.
Aber diese Technik für weitreichende Waffensysteme, für Marschflugkörper, für Raketen, die gilt ja als sehr komplex. Wann rechnet man da mit Ergebnissen?
Ja, darüber habe ich mit Markus Schiller gesprochen. Er ist Ingenieur und hält unter anderem an der Bundeswehr-Universität in München eine Vorlesung über Fernflugkörper. Und der sagt Folgendes.
Es gibt eben wenig Firmen in Europa, die genau solche Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Das heißt, man fängt da von vorne an. Man tut sich natürlich leichter, wenn man kurzerreichweitige Raketen schon entwickelt hat, kurzerreichweitigen Marschflugkörper. Aber das Ganze ist dann schon schwieriger, wenn man größere Reichweiten haben will. Und da fangen viele dann von Null an und müssen sich diese Fähigkeiten dann erarbeiten. Und deswegen würden diese Programme sicher mehrere Jahre dauern. Der Zeithorizont, weiß gar nicht, was der offizielle ist, der angesetzt ist, glaube ich Anfang 2030. Der erscheint mir relativ unrealistisch. Ich denke, wenn wir selber in Deutschland, Frankreich, Polen, wer auch immer anfangen, etwas Gleichwertiges wie den Tomahawk haben zu wollen, dann müssen wir uns darauf einrichten, dass der vor Mitte der 30er Jahre nicht da ist.
Es wird also etwas dauern. Gleichzeitig kann man aber jetzt einwenden, dass es in anderen Feldern, an anderen Stellen, zum Beispiel bei der Drohnentechnologie oder bei SpaceX, regelrechte Entwicklungssprünge gegeben hat. Man sehen konnte, dass es schnell gehen kann. Warum Achim nicht bei Marschflugkörpern?
Ja, ich gebe dir recht, zumal ja jetzt viel mehr Geld da ist. Ich lasse nochmal den Experten Markus Schiller zu Wort kommen dazu.
Da muss man mal sehen, wenn da die richtigen Leute sitzen, dann kann es schon sein, dass man da die richtigen Schlüsse zieht und die richtigen Ziele setzt und das richtige Management macht und das Ganze schon ein bisschen straffer und geschickter und einfacher und billiger hinkriegt. Aber es sind halt komplexe Systeme. Und so etwas wie SpaceX aus dem Ärmel zu schütteln, bei uns in Europa gelingt es auch nicht. Schauen Sie unsere deutschen Startups, die seit fast 10 Jahren versuchen, Weltraumträger, Weltraumraketen zu bauen, so wie SpaceX es gemacht hat. Die haben bisher noch keinen erfolgreichen Flug geschafft. Obwohl sie damals versprochen haben, innerhalb von 4 Jahren haben sie Serienproduktion.
Also man kann das folgendermaßen zusammenfassen. Obwohl Startups wie Firepoint in der Ukraine oder Quantum Systems und Argus Interception in Deutschland mit flachen Hierarchien und wenig Bürokratie offensichtlich sehr effektiv arbeiten, sind diese Unternehmen eben nicht das Allheilmittel. Die traditionellen Rüstungsfirmen haben da eben immer noch viel Know-how, auch wenn es teilweise nach langer Zeit erst wieder reaktiviert werden muss. Das dauert natürlich, wenn zum Beispiel an technische Entwicklungen von vor 30 Jahren oder länger her angeknüpft werden muss.
Es heißt doch immer, die Europäer könnten von der Ukraine lernen. Da werden immer wieder Erfolge mit dem selbstentwickelten Langstreckenflugkörper Flamingo genannt. Der hat ja schon mehrfach Ziele tausende Kilometer getroffen.
Ja, der ist so ein bisschen der Liebling der Presse geworden. Aber letztlich muss man sagen, es ist ein improvisierter Flugkörper mit einer gebrauchten Jetturbine, die nur noch einmal funktionieren muss als Antrieb, einem recht einfachen Navigationssystem und einer herkömmlichen Fliegerbombe als Sprengkopf. Das ermöglicht auf der einen Seite eine kostengünstige Massenproduktion, aber guckt man sich mal die Faktenlage an, dann gibt es eben nur wenig belegte Erfolge und vor allem gibt es auch keine Zahlen über Flamingos, die ihre Ziele eben nicht getroffen haben. Bei der Zuverlässigkeit und Genauigkeit muss man da also ein Fragezeichen setzen und was die operative Ebene angeht, hat der frühere ukrainische Armeechef Valery Saluzhny im britischen Telegraph gesagt, von Deep Strikes auf Ziele im Hinterland solle man sich keinen Durchbruch erhoffen. Er hat also konkret westliche Analysen in Frage gestellt, wonach erfolgreiche Angriffe auf Flugplätze, Raffinerien oder Rüstungsbetriebe bedeuten, Russland stünde jetzt kurz vor einer Niederlage. Also, weitreichende Waffensysteme sind zwar taktisch wichtig, aber sie entscheiden keinen Krieg. Sie sind wie andere Faktoren eben nur ein Teil des möglichen Sieges. Und was die Fähigkeit betrifft, solche Systeme zu bauen, sieht der Ingenieur Markus Schiller den Westen technisch weit vorne, auch wenn hier nur wenig entwickelt worden ist in den vergangenen Jahren.
Wir haben da ganz andere Fähigkeiten, vor allem was die Präzision und die Effizienz dieser Systeme angeht. Und der Westen hat auch immer schon geschaut, dass man präziser wird, weniger Kollateralschaden entsteht. Jedenfalls hat der Westen eben dadurch eine richtige Speerspitzenposition in der Technologie immer wieder erreichen können. Und ich würde sagen, Paurus ist auch heute, obwohl er schon über 20 Jahre alt ist, ganz weit vorne dabei. Und die Tomahawks sind ja die ersten Versionen auch schon viele Jahrzehnte alt. Das sind tolle Geräte, ausgewogene Geräte und die können sicher viel mehr, als es ein Flamingo jemals könnte.
Also die Anforderungen an einen Marschflugkörper sind sehr hoch, wenn er militärisch ausgedrückt überlebensfähig sein soll und es eben nicht der Ansatz ist, 10 loszuschicken, von denen dann vielleicht einer ankommt. Das fängt dann bei der Routenplanung an. Das hat der Pressesprecher des Taurus-Herstellers MdBA, Roland Kunze, mir mal bei einem Besuch der Firma folgendermaßen zusammengefasst.
Ich gebe dem also mit, wo sind Bereiche, die ich tunlichst vermeiden sollte, um eben nicht abgefangen zu werden. Wo ist mein Ziel und wie erreiche ich das am besten? Und das macht der Taurus typischerweise im Tiefflug, 50 Meter oder drunter. Dadurch ist er sehr, sehr spät zu entdecken. Man findet ihn per Radar eben wirklich sehr spät gegenüber anderen Flugkörpern, die dann meinetwegen mehrere hundert Meter oder gar im Kilometerbereich fliegen.
Da ist das Navigationssystem entscheidend. Nehmen wir zum Beispiel eine Flugstrecke von 1000 Kilometern. Eine Abweichung von 10 Zentimetern auf einen Kilometer bedeutet dann einen Streukreis im Ziel von 100 Metern. Und da trifft so ein System sicher noch eine große Industrieanlage wie eine Raffinerie in St. Petersburg oder eben einen Flugplatz, aber zum Beispiel keinen vorher identifizierten Kommandobunker. Damit der Taurus das kann, hat er, so wie auch der amerikanische Tomahawk-Flugkörper, mehrere Navigationssysteme an Bord. Nochmal Roland Kunze von MdBA.
Der hat 4 unabhängige Systeme, mit denen er feststellen kann, wo er sich gerade aufhält. Das ist einmal das GPS-System, das sieht man da vorne, die Antennen. GPS, wie wir alle wissen, kann gestört werden durch Jamming, durch unterschiedliche Technologien. Deswegen hat der Flugkörper unten auch noch eine Technik, mit der er das Höhenprofil misst über Radar. Und das vergleicht er dann mit vorher eingegebenen Daten. Und dann kann er anhand des Höhenprofils sehen, wo er sich befindet. Zusätzlich hat er vorne auch noch eine Kamera und an einigen Punkten vergleicht er dann dieses Kamerabild, was er hat, mit vorher mitgegebenen Missionsdaten und kann dann prüfen, bin ich noch im richtigen Bereich. Und das vierte System ist eine Inertialsteuerung, also was man eben mit Kreiseln klassischerweise macht, dass man mit geringerer Genauigkeit feststellt, verglichen mit den anderen Systemen, wo sich der Flugkörper eigentlich befindet, durch Beschleunigungen, die dann wirken. Und ganz am Schluss, im Zielanflug, hat man eben vorne diese Kamera, die dann auch eingesetzt wird, um wirklich zielgenau auf den Punkt das Ziel zu treffen.
Das müssen wir vielleicht nochmal erklären. Inertiale Steuerung ist dann das, was man als Kreiselkompass bezeichnet?
Genau, das war der direkte Vorläufer der inertialen Steuerung. Das heißt, im Objekt selbst werden Drehbewegungen und Beschleunigungen gemessen, um festzustellen, wo befindet sich das Objekt. Damit ist das System dann eben auch nicht störbar und völlig unabhängig von der Außenwelt. Zum Beispiel benutzen U-Boote das auch bei Tauchfahrten. Es ist aber eben etwas weniger genau.
Jetzt sind wir ganz schön tief drin in den technischen Details. Lass uns mal auf die sogenannte Fähigkeitslücke zurückkommen. Kann man den Taurus nicht so erweitern, dass er in Tomahawk-Nähe kommt?
Also er wird verbessert, das wurde mir damals bei MDBA gesagt. Er ist ja jetzt seit fast 21 Jahren bei der Bundeswehr im Einsatz. Und zählt man noch die Entwicklungszeit dazu, dann sind wir dann eben bei Technologie aus den 2000er Jahren.
Da war Nokia 3310 noch das Top-Handy. Musik wurde über MP3-Player gehört und der DVD-Player hat gerade den alten klobigen VHS-Videorekorder abgelöst. Zumindest erinnere ich mich daran.
Genau. Und da waren Flachbildschirme dann eben noch eine sehr teure Nische. Und wegen dieses technischen Fortschritts hat auch der neue Taurus 2.0 oder Taurus Neo, wie er in der Presse genannt wird, im Inneren einfach mehr Platz, wenn also eine modernere, kleinere Elektronik verbaut wird. Und das wiederum bedeutet dann Raum für einen stärkeren Antrieb, mehr Treibstoff oder stärkere Gefechtsköpfe. Und er wird auch auf einem erprobten System aufgesattelt. Man denke an die ganzen Flugtests damals mit den Tornado-Kampfflugzeugen.
Es gab ja sehr viele Diskussionen über den Taurus, auch über die Lieferung an die Ukraine. Jetzt scheint es aber so, dass das Kapitel Taurus für die Ukraine endgültig beendet zu sein scheint. Aber dafür gibt es Neuigkeiten, was sein etwas schwächeres Schwestermodell Scalp bzw. Storm Shadow betrifft. Welche sind das?
Ja, Frankreich hat der Ukraine erlaubt, den Marschflugkörper Scalp in Lizenz zu bauen, offenbar abgestimmt mit Großbritannien. Er kann also jetzt dort in der Ukraine produziert und vielleicht auch weiterentwickelt werden. Und auch Deutschland hat übrigens eine Entscheidung getroffen, die militärisch und vielmehr auch noch politisch eine ganz neue Qualität bedeutet. Denn Deutschland wird die ukrainische Raketendrohne BARS, Rahmendaten, etwa 800 Kilometer Reichweite, startet vom Flugzeug oder vom Boden aus, hier im Land für die Ukraine produzieren. Und das ist also das erste Mal, dass ein Waffensystem hier explizit für die Ukraine gebaut wird. Das bedeutet dann wahrscheinlich eben auch gegenseitigen Know-how-Transfer, also beide Seiten tauschen Fachwissen aus. Über den BARS selbst ist wenig bekannt, aber offensichtlich sollen mehrere europäische Staaten Interesse an dem Flugkörper haben. Der wird irgendwo zwischen Marschflugkörper und Drohne verortet.
Stichwort Drohne. Was die Entwicklung von Drohnentechnologie betrifft, gilt die Ukraine ja als besonders weit vorne. Was weiß man da über den Entwicklungsstand?
Ja, das ist ein weites Feld mit vielen Schlaglichtern. Also Thinktanks wie zum Beispiel das Center for Strategic and International Studies, die gehen davon aus, dass die Ukraine regelmäßig teilautonome Drohnen einsetzt, die also KI-gestützt sind. Es soll auch bereits einen Angriff gegeben haben, bei dem ohne menschliches Zutun russische Soldaten mit Drohnen angegriffen und getötet worden sind. Das zumindest hat der Drohnenhersteller Alexander Kochanowski dem Magazin New Scientist gesagt. Demnach sollen 2024 10 Drohnen komplett autonom agiert haben. Und um das jetzt mal ein bisschen aus der technischen Ebene herunter in die Realität zu holen, der österreichische Oberst Markus Reißner hat in dem Zusammenhang Zitat von einer völligen Entartung des Krieges gesprochen und hat auf unzählige Videos in sozialen Netzwerken verwiesen, in denen sich dann russische Soldaten angesichts einer sich nähernden Drohne das Leben nehmen.
Das veranschaulicht ja auch der Begriff Todeszone an der Front, wo quasi auf einem 50 Kilometer breiten Streifen keine Bewegung mehr möglich ist und alles von Drohnen kontrolliert wird. Und es wird offenbar noch schlimmer, weil die KI immer stärker ins Spiel kommt. Auf welche Weise?
Auf der Krim passieren gerade Dinge, die Markus Reißner bei NTV zu der Aussage veranlasst haben, dass Trumps Tech-Bros hier involviert sind. Und er hat da den langjährigen CEO von Google, Eric Schmidt, und auch Palantir-Chef Alex Karp genannt.
Und was deutet auf der Krim darauf hin?
Sehr konzentrierte Angriffe mit Drohnen vom Typ Hornet, die also selbstständig Ziele finden und angreifen. Reisner spricht von mindestens 300 Angriffen pro Tag, die es da gegeben haben soll. Als Bestätigung dürfte die Benzinknappheit auf der Krim gelten und eben auch die Angriffe in der Straße von Kertsch auf Frachtschiffe. Die Drohnen patrouillieren also regelrecht über den Straßen und greifen dann zum Beispiel Tankfahrzeuge an. Und laut dem österreichischen Oberst Markus Reisner sind da unter anderem zwei Programme von Palantir wichtig. Die unterstützen bei der Identifikation, Priorisierung und Bekämpfung von Zielen. Also ganz konkret, sie werten Echtzeitdaten von Drohnen aus und erstellen ein präzises Lagebild. Zum Beispiel mit Transportwegen oder eben auch mit Luftverteidigungssystemen. Und diese Informationen werden dann quasi in die nächste Drohnenwelle übertragen, in Echtzeit. Und so kann zum Beispiel dann der gefahrloseste Angriffsweg für den nächsten Drohnenschwarm schon vorbereitet und koordiniert werden.
Der Heeresinspekteur der Bundeswehr, General Freuding, ist ja trotzdem überzeugt, dass bemannte Panzer auf dem Gefechtsfeld trotz der Bedrohung durch Drohnen auch in Zukunft noch eine Bedeutung haben werden.
Ja, die Leopard 2 Panzer der Bundeswehr fahren mittlerweile auch mit diesen selbstgemachten Drahtkäfigen zum Schutz vor Drohnen ins Übungsgefecht. Zu sehen war das auf den letzten Videos einer Bundeswehrübung in Litauen. Die Bundeswehr ahmt also da die Maßnahmen Russlands und der Ukraine nach. Und übrigens eine Randnotiz, ganz Bundeswehr, bevor dann diese Drahtkäfige angeschweißt werden durften, musste natürlich die Genehmigung des Herstellers eingeholt werden. Aber zurück zu den Käfigen. Die sind die erste provisorische Antwort. Generell wird sich der Kampfpanzer genau wie das Kampfflugzeug weiterentwickeln. Und natürlich wird es auf diese neue Bedrohung mit Drohnen auch mit eigenen Abwehrsystemen reagieren. Aber um einen Blick in die Zukunft in Sachen weitreichende Angriffswaffen zu werfen. Der Geschäftsführer von MdBA, Guido Brendler, hat mir mal einen Ausblick gegeben, welche Systeme da mittlerweile in Entwicklung sind oder eben teils auch schon im Einsatz, so zum Beispiel die russische Kinschal-Überschallrakete.
Die Kinschal ist einer dieser klassischen, sagen wir mal, Hyperschallflugkörper, die eigentlich relativ einfach, aber relativ schnell natürlich dann auch fliegen. Das heißt, die Trajektorie ist relativ leicht auszurechnen. Das ist bei den neueren Generationen der Systeme, die wir in den verschiedenen Ländern so beobachten, da tut sich einiges gerade im Bereich der Manövrierfähigkeit. Und man kann sich vorstellen, dass es jetzt einige Flugkörper geben wird, gerade im Bereich der Hyperschallgleitvehikel, die also aus dem All letztlich in die Atmosphäre eintauchen und so ein bisschen, ja, man kann sich ja fast vorstellen, wie so ein Kieselstein, wie die Wasseroberfläche ein- und austaucht und sich bewegt und die Vorhersehbarkeit, wo dieser Flugkörper einschlagen würde, ist sehr, sehr schwierig. Die Detektierbarkeit auch, also da sind kurze Reaktionszeiten tatsächlich gefordert.
Um nochmal den Ausdruck Trajektorie zu erklären, das ist die Flugbahn verbunden mit dem Faktor Zeit. Die Kinschal wird ja von Flugzeugen ausgestartet, im Gegensatz zur Iskander. Und um da mal den Vorsprung Russlands zu verdeutlichen, solche Waffen werden seit den 60er Jahren entwickelt. Und auch wenn die Kinschal bei weitem nicht so effektiv und genau ist, wie die russische Propaganda das behauptet, wir sehen auf ukrainischer Seite bisher nichts Vergleichbares. Aber der ganze Bereich Fernwaffen und Drohnen entwickelt sich eben auch generell rasant.
Und wie ist der Stand beim Thema Drohnen bei der Bundeswehr?
Grundsätzlich geht es da um die Fähigkeiten zum Angriff und zur Verteidigung. Beim Heimatschutz beispielsweise werden diese Fähigkeiten aufgebaut, um vor allem Objekte zu schützen vor Drohnen. Aber auch bei den Kampfeinheiten, zum Beispiel Panzergrenadieren, entstehen jetzt Drohnenfähigkeiten. Um auf dem Gefechtsfeld überhaupt weiter mobil bleiben zu können, müssen eben Drohnen gestört oder zerstört werden können. Oder man muss eben auch auf taktischer Ebene mit Drohnen angreifen können. Und wir hatten ja hier bei Streitkräfte und Strategien unter anderem das Unternehmen Argus Interception vorgestellt und seine Netzwerferdrohne, die ja bei der Bundeswehr eingeführt worden ist. Ja, und ansonsten werden Fahrzeuge wie der Radpanzer Boxer als Startplattform für Drohnen erprobt. Da ist noch ganz viel im Fluss. Es muss erstmal ausprobiert werden, was zweckmäßig ist und wie es dann auch taktisch eingebettet werden kann in Zusammenarbeit mit anderen Kräften. Als eigenständige Angriffsfähigkeit soll die Bundeswehr 6 Einheiten bekommen, die mit Kamikaze- oder Angriffsdrohnen ausgerüstet sind. Die erste soll kommendes Jahr einsatzbereit sein, ja, und die übrigen 5 bis 2029.
Achim, und ich denke, das wird nicht unser letzter Talk über das Thema gewesen sein. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle für diesen Überblick.
Sehr gerne.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste reguläre Folge gibt es nächste Woche Freitag. Denn wegen der Sommerferien senden wir ja bis Ende August nur eine Ausgabe pro Woche. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per E-Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Peter Hornung
und Astrid Korall. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was wirklich passieren würde, wenn ein Land wie Russland überlegt, Deutschland anzugreifen, oder gehört, dass manche auf Kriege Wetten abschließen und damit richtig viel Geld verdienen? Hi, ich bin Julia und genau solche Fragen klären wir für euch bei Stabile Zeitenlage. Jede Woche schauen wir uns dafür Themen rund um Krieg, Frieden und Sicherheit an, damit ihr besser einordnen könnt, was gerade so auf der Welt los ist. Stabile Zeitenlage findet ihr wöchentlich auf dem TikTok- und YouTube-Kanal der Tagesschau. Schaut doch mal rein und schreibt uns eure Fragen in die Kommentare. Die Links legen wir euch in die Shownotes.